Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Herzlich willkommen zur Auslegungssache. Ich bin nicht Holger Bleich und ich bin auch nicht Jörg Heidrich. Ich bin Johannes Börnsen und ich habe heute die Auslegungssache gekapert. Bei mir sind heute tatsächlich Holger Bleich und Jörg Heidrich, die heute ein bisschen einen Ausblick oder einen Einblick eigentlich ergeben. Wir schauen nämlich heute ein bisschen in den Maschinenraum, könnte man sagen, von der Auslegungssache, ein bisschen hinter die Kulissen. Und deswegen bin ich hier heute da, um mal den beiden die Fragen zu stellen, und anders als sonst stellen jetzt nicht Holger und Jörg die Fragen, sondern heute mal ich. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön, das verwirrt mich total, aber wir werden uns jetzt tapfer dieser Herausforderung stellen.
Hi Joey, ich danke für die Einladung.
Das ist genau.
Bist wahrscheinlich ich wollte schon immer dabei sein.
Genau, einmal als, das war dein Lebensziel, ne? Einmal eine Auslegungssache als Gast dabei zu sein.
Herrlich.
Sehr schön, sehr schön. Genau, ihr sagt immer, wann ihr aufzeichnet, das finde ich auch gut. Ich finde, das machen wir heute auch wenn wir nicht über eure Kernthemen eigentlich reden. Ja, also heute wird es wahrscheinlich nichts geben, wo wir irgendwelche, wir reden ja nicht über, obwohl doch beim Bußgeld der Woche reden wir über ganz Konkretes auch. Aber wir zeichnen auf am Mittwoch, 11.8. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Und genau, heute gibt es ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Weil erstmal, das Ganze ist ja ein bisschen eine Urlaubsfolge, ist jetzt ja auch so in der Sommerpause. Holger, du bist auch offiziell tatsächlich noch im Urlaub. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag?
Abhängen. Nein.
Warum nicht?
Ja, habe ich unter anderem auch gemacht. Nee, wir waren ein bisschen unterwegs. Ich war eine Woche mit meiner Gattin in Bayern. Man macht ja jetzt Urlaub im Inland. Wir waren ein bisschen wandern und sind ein bisschen durch verschiedene Städte gefahren. Unter anderem waren wir in München und haben uns München ein bisschen angeguckt. Und Jörg, da ist mir gleich wieder aufgefallen, ey, also alle Kritik, die ich so hatte an den App-Lösungen, die haben sich mal wieder grauenhaft bestätigt. Also in München und überhaupt in Bayern geht ja nichts ohne Luca-App, und also meine Erfahrungen da waren wirklich schrecklich. Also du gehst da in den Biergarten mit 6.000 Leuten und hast genau einen Check-in-Punkt. Das heißt, ich check da ein, zusammen mit 6.000 anderen Leuten. Die Hälfte davon vergisst garantiert, sich irgendwie auszuchecken, hinterlässt einfach nur ihre Daten da. Ja, und wenn dann später tatsächlich mal ein Infektionsfall auftreten sollte, dann müssen dann irgendwie 6.000 Leute benachrichtigt werden, von denen wahrscheinlich die Hälfte 15 Stunden da war, bis sie sich daran erinnert haben, vielleicht auch wieder auszuchecken. Also das ist alles, habe ich für kompletten Humbug gehalten. Aber davon mal ab, war natürlich auch, wir sind ja auch in Hotels gegangen, dann mussten wir sind ja zweifach geimpft, mussten wir immer schön unser digitales Zertifikat zeigen. Und glaubst du, irgendjemand hat auch nur einmal dieses Zertifikat so gecheckt, wie es eigentlich vorgesehen ist, nämlich mit einer CoughPass-Check-App zu gucken, ob das Zertifikat gültig ist, was sie gemacht haben, egal in welchem Hotel. Ja, dann zeigen sie mal den Barcode, dann haben sie auf eine 5 oder 10 Sekunden auf den Barcode gestartet und haben gemeint, dann haben sie unverschämterweise, das ist mir echt mehrfach passiert, haben dann nochmal auf den Screen getippt, haben meine ganzen persönlichen Daten gelesen, haben die ersten Zweitimpfungen sich nochmal angucken, dann, ja, sieht okay aus. Das war dann der Check. Hat also nichts damit zu tun, wie das Zertifikat eigentlich gedacht ist, nämlich, dass wirklich nur der Barcode gezeigt wird, das Zertifikat mit der Check-App gecheckt wird und dann auf Gültigkeit überprüft wird, so wie es ja gedacht ist. Dann habe ich das getwittert, wie ich halt so bin, und habe dann gleich Gegenwind bekommen von Team Datenschutz, die gesagt haben, ja, die Hotels, die verhalten sich regelkonform, denn das sei ja ein Datenschutzverstoß, wenn man die CoughPass-Check-App einsetzt, so wie sie eigentlich vorgesehen ist in der EU-Infrastruktur, weil ja gar keine richtige Einwilligung vorliegt in das Abscannen des Zertifikats, weil ja dabei ja auch persönliche Daten übertragen werden. Würdest du das auch so sehen?
Also das kann man, wenn man so eine harte Auslegung des Datenschutzes vertritt, kann man das gut annehmen hier, weil man kann vielleicht eine Einwilligung annehmen, also die kann auch konkludent erfolgen, also mit Kopfnicken oder ich gebe mein Handy, aber sie muss halt informiert sein. Und daran fehlt es natürlich, weil ich im Zweifelsfall überhaupt keine Ahnung habe, was denn mit den Daten passiert, die dabei übertragen werden. Und deswegen ist das hier nicht ganz fernliegend, also offensichtlich hat man sich dann nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Das kann ich übrigens noch ergänzen und ich kann es auch noch toppen, weil meine Hotelerfahrung war tatsächlich, dass die Dame am Empfang überhaupt nicht wusste, was das ist. Was nicht so schlimm ist, das habe ich ihr gerne erklärt. Und sie hat dann tatsächlich mein Handy genommen und das auf den Kopierer gelegt. Und das dann kopiert. Das musste sie unbedingt, sagte sie, weil sonst würde sie Ärger mit dem Amt bekommen.
Was hat sie denn da kopiert?
Die Kufpass-App Auskunftsbildschirm.
Was? Also das Zertifikat?
Ja, ja.
Ach, ja,
das ist ja phänomenal.
Ja.
Also das ist wirklich krass. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich war auch in einer großen internationalen, waren wir in einer großen internationalen Hotelkette, ne, die mit dem Namen H beginnt, unter anderem. Und da hätte ich doch erwartet, dass die, bevor der Zertifikatscheck stattfindet, dass die vielleicht mal eine kleine einstündige Online-Schulung kriegen oder so, um zu wissen, wie man mit solchen, wenn einem so ein Zertifikat gezeigt wird, wie man damit umgeht. Aber die hatten überhaupt keinen Plan.
Ja, aber erinnere dich, Holger, wir waren letzte Woche im Stadion, wo jetzt echt viele Leute mit diesem Ding in der Schlange standen und die wussten das auch nicht.
Die hatten ja, auch klar, da hat auch niemand mit der Kopfpass-Check-App geguckt.
Und das war sogar irgendwer vom Fach, ne? Also irgendwer Samariter oder irgendwas.
Ja, ich war vor 2 Wochen habe ich jemanden im Krankenhaus besucht, bin inzwischen auch 2-mal geimpft, auch mehr als 2 Wochen her, habe mich also auch mit der App ausgewiesen auf Nachfrage. Gescannt hatte die auch nicht, der hatte auch nur drauf geschaut. Da hätte ich eigentlich auch gedacht, das ist ja nun wirklich ein Bereich, in dem das wirklich wichtig ist, aber
nee, es war bei mir genauso. Ich war auch im Krankenhaus und genau dasselbe. Also ich habe bis jetzt keinen einzigen Fall gehabt. Ich habe wirklich sehr oft auf der Reise jetzt mein Zertifikat gezeigt, nicht einen einzigen Fall gehabt, wo der Check korrekt, so wie es gedacht ist, abgelaufen ist. Das ist alles ein Witz, tut mir leid.
Also man kann es mit Datenschutz rechtfertigen, aber ich glaube, bei keinem, der sich das so zeigen lässt, ist es tatsächlich mit Datenschutz begründet, sondern es ist einfach nur Unwissenheit und auch Unlust, sich wahrscheinlich mit der Thematik zu beschäftigen.
Ja, davon mal abgesehen, also datenschutzmäßig, klar, wenn die dann wirklich nur auf den Barcode starren, sinnloserweise, gut und schön. Aber wenn sie dann noch sagen, geben Sie mal kurz das Handy her und dann noch draufklicken und dann die anderen Daten sich anschauen, das ist natürlich dann wesentlich invasiver, als wenn sie die Kopfpass-Check-App benutzen, weil dann kriegen sie sowieso nur den Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum übertragen und sonst nichts, die sie dann eigentlich abgleichen müssen mit dem Lichtbildausweis, der auch gezeigt werden muss, der bei mir auch nie abgefragt wurde.
Wir haben bombenfeste und bombensichere Hygienekonzepte, da kann überhaupt nichts passieren.
Ja, das ist alles.
Sorry. Letzte Woche hatten wir in der Heise-Show Gerald Himmelein zu Gast, der hat erzählt, wie leicht man die diese Zertifikate auf dem, also in der Kopfpass-App, also Fake-Zertifikate da reinkriegt. Die halten dem Stand über die Scan-App nicht stand, aber die sehen eben erstmal völlig valide aus.
Klar, du kannst ja im Grunde genommen, ich kann ja auch einfach Jörgs Zertifikat nehmen und bei mir ins Wallet reinmachen, ne? Wenn ich es abfotografiere, das geht auch. Oder du kannst
ja, gut,
auch
das kannst du natürlich sowieso, ja. Klar. Das kannst du ja
oder
sowieso,
du kannst auch
das ist ja nicht vorhalten. Auf deinen Namen. Ne?
Also ja. Mich würde es nicht wundern, ich habe jetzt nicht geguckt, weil ich halt gerade im Urlaub bin, aber es gibt mit Sicherheit auch schon so Fake-Zertifikat-Generatoren im Netz irgendwie, wo man sich einfach so mit so einem Fake-Barcode irgendwas zusammenstückeln kann. Könnte ich mir gut vorstellen.
Jetzt gibt man keine Tipps hier.
Genau.
Aber ja, sag mal, Herr Börnsen, wer bist du denn überhaupt und warum?
Wer bin ich denn überhaupt? Hier? Ja gut, dann sage ich auch was zu mir. Ja, also ich bin Videoproducer bei Heise Online und beim CT-Magazin für Computertechnik. Ich moderiere gelegentlich auch den CT-Uplink und andere Sendungen hier in diesem Hause. Und heute bin ich genau für diese Funktion mal hier. Habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt? Habe ich meinen Namen überhaupt nicht gesagt? Ich vergesse das jedes Mal, das ist fürchterlich.
Doch, deinen Namen hast du gesagt, aber nicht, was du so
machst. Ja, immerhin. Okay, immerhin.
Und wir haben uns dich gewünscht als Moderator.
Ich fühle mich sehr geehrt.
Wir können ja bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich nochmal sagen, weil ich glaube, den Eindruck habe ich zumindest sehr oft, wenn ich so Twitter-Diskussionen über die Auslegungssache lese, dass nicht alle Hörer und Hörerinnen den ganzen Podcast so von Heise Online und CT kennen, dass wir noch eine Reihe anderer Podcasts haben. Ich kenne andere Podcasts, wo dann ständig querverwiesen wird. Das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Aber natürlich gibt es unter heise.de/podcast, kann man sich das angucken, haben wir eben unter anderem den wöchentlichen CT-Uplink, wo es vor allem um die Zeitschrift geht und Themen aus der Zeitschrift. Aber wir haben noch zu ganz vielen verschiedenen Bereichen, zum Beispiel zum Thema Autos, eigene Podcasts.
Die Hupe.
Die Hupe. Ich finde den Namen super.
Ja, ich finde den auch cool. Genau, es ist ein Mac and I-Podcast.
Mac and I, die Heise-Show.
Prozessor,
informiert. Genau, ja. Bitrauschen.
Genau, dafür vielleicht auch nochmal eine besondere Lanze. Das ist natürlich was für Spezialisten und wahrscheinlich eher für Nerds, aber super spannend. Kollegen Christoph Windeck und andere, seine Mitkollegen aus dem Ressort, erzählen da über Prozessortechnik. Das ist super interessant, gerade jetzt, wo die Prozessoren auch so knapp sind und wo es deswegen auch wirklich zu Produktionsengpässen kommt bei der deutschen Industrie. Da geben die immer sehr spannende Erklärungen zu, woran das liegt und wann das behoben sein könnte.
Das finde ich sowieso. Also ich höre ja nun fast, also notgedrungen will ich gar nicht sagen, ich habe die große Freude, fast alle Podcasts, die wir produzieren, selber zu hören. Und ich bin für diese ganzen Themen in der Regel kein Spezialist. Aber ich finde es überall interessant, auch bei euch, obwohl Rechtsthemen überhaupt nichts mit meinem Fachgebiet eigentlich zu tun haben, finde ich das ganz total spannend, so einen Dreiviertelstunden Einblick in solche Themen zu kriegen.
Was Joey übrigens sonst so für Videos macht, ist zum Beispiel, wie bastle ich mir einen Flugsimulator und ähnliches. Das gibt es zum Beispiel.
Das ist natürlich noch interessanter.
Aber das ist noch viel interessanter als DSGVO natürlich. Aber was hast du da gemacht?
Bei dem Flugsimulator?
Ja, das fand ich sehr abgefahren, muss
ich sagen. Ich habe einfach aus ein paar, einfach ist vielleicht ein bisschen
übertrieben. Ja, einfach sah es nicht aus für mich jetzt hier.
haben wir für unseren neuen YouTube-Kanal CD3003 haben wir ein Flugsimulator-Cockpit gebaut. Also was, wo man sich reinsetzen kann, wo die Instrumente funktionieren. Alles so ein bisschen wie in so einer Cessna aufgebaut ist. Und das kann man sich auf unserem neuen YouTube-Kanal anschauen.
Genug Eigenwerbung.
CD3003, genau, so, das noch.
Jetzt ja, genau. Eigenwerbungsblock Ende und jetzt
genau, Eigenwerbungsblock zu Ende. Nächster Block, feste Kategorie, die ihr jedes Mal habt, die ich besonders unterhaltsam finde, das ist das Bußgeld der Woche. Das wollen wir natürlich nicht auslassen, auch wenn wir heute mal über die Auslegungssache selber reden. Habt ihr was Spannendes?
Das Bußgeld der Woche.
Ich finde das sehr spannend, was ich habe. Weil ich mich sehr intensiv mit diesem Bereich des technischen Datenschutzes auseinandersetze. Und hier geht es tatsächlich darum, dass in der DSGVO technische Aspekte eine immer wichtigere und entscheidendere Rolle bei der Frage, wann habe ich einen angemessenen Schutz der von mir vorgehaltenen Daten spielt. Und ein Teil, der da ganz wichtig ist, ist die Frage nach dem Stand der Technik. Und hier haben wir tatsächlich die erste Bußgeldentscheidung zu dieser Frage Stand der Technik oder wann ist der Stand der Technik definitiv nicht mehr erreicht. Belegt mit dem Bußgeld wurde hier ein Unternehmen aus Niedersachsen, wer es ist, weiß man nicht. Das Ganze kann man nachlesen im Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten aus Niedersachsen, da auf Seite 97. Ist da aber auch nicht wahnsinnig viel drin. Das Bußgeld betrug sportliche 65.500 Euro, also jetzt auch nicht ganz wenig. Also wir wissen auch nicht, ob das ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, aber ganz klein wird es jetzt auch nicht gewesen sein. Und es ging tatsächlich darum, dass sich die Datenschutzbehörde war kontaktiert worden wegen eines Datenschutzvorfalls und hat diese Meldung zum Anlass genommen, die Webpräsenz des Unternehmens sich mal anzuschauen, also die machen das auch zum Teil, wenn man was meldet, dass sie sich das alles nochmal in Ruhe anschauen und gucken, was sie sonst noch so finden. Und da haben sie eine Webshop-Anwendung gefunden, und zwar xt:// commerce. Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht. Und die war, das ist offensichtlich eine Shop-Software. Und die war installiert in einer Version 3.0.4. Und diese Version ist jedoch spätestens seit 2014 veraltet und wird auch seit 2014 nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt. Und noch weitergehend, im Gegenteil, der Hersteller warnt ausdrücklich davor, die Version 3 seiner Software weiter einzusetzen, weil hier Hintergrund ist erhebliche Sicherheitslücken, unter anderem mögliche SQL-Injection-Angriffe. Also der Hersteller sagt, vernehmt es auf gar keinen Fall. Das Unternehmen hat es hier scheinbar nicht gestört. Die haben das irgendwie fröhlich weiterlaufen lassen. Es gab dann noch einen zweiten Punkt, den die Behörde moniert hat. Da ging es um die Sicherheit von Passwörtern. Da wurde moniert, dass kein SALT verwendet wurde. Und zur Absicherung von Passwörtern wird hier grundsätzlich auf die technische Richtlinie vom BSI verwiesen als Ausgangspunkt. Also auch das ganz wichtig, die Bestimmung von wann habe ich Stand der Technik und wann setze ich die aktuelle Technik an, worauf man da schaut. Ne? Und das sind tatsächlich dann so Aussagen und solche Papers wie hier vom BSI. Die Behörde wirft dann eben vor, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und es sei mit einem überschaubaren Aufwand möglich gewesen, auch hier die neue Software einzuspielen und die Passwörter besser zu schützen. Und deswegen hier eben ein erheblicher Verstoß gegen die DSGVO. Bußgeld, wie gesagt, 65.500. Zugunsten des Unternehmens war berücksichtigt worden, dass diese bereits vor dem Bußgeldverfahren eine Meldung an die betroffenen Personen versandt hatte, dass ein Wechsel des Passworts notwendig war. Und ja, das ist es, was wir wissen. Was nehmen wir damit raus? Technischer Datenschutz ist wichtig. Ich muss schauen, dass meine eingesetzte Software dem Stand der Technik entspricht. Und ich darf keine 7 Jahre alte Software verwenden. Das ist jetzt keine wahnsinnig überraschende Neuigkeit aus IT-sicherheitsrechtlicher Sicht, aber natürlich schon aus datenschutzrechtlicher Sicht.
Ja. Also ich habe eben nebenher mal gegoogelt. Ich finde, in den Foren von XT-Commerce finde ich einen Eintrag von 2006, wo jemand schreibt, er hätte heute das XT-Commerce 3.04, also genau in der Version installiert, von 2006, sind also 15 Jahre.
Das war damals, soviel ich weiß, auch noch Open-Source-Software, ne? Ist das mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile ist es von einem österreichischen Unternehmen betrieben, auch schon sehr lange. Ne? Ist aber wirklich keine kleine Software. Also das ist zählt zu den Top 5 der eingesetzten Shop-Softwaren weltweit. Also,
ja, ich denke, der Softwarehersteller muss man hier keinen Vorwurf machen, ne? Der hat alles richtig.
Nein, klar. Ja, klar. Ja. Aber ich meine, man muss das auch wissen. Also das müsste sich jetzt auch langsam mal durchgesetzt werden, dass Passwörter nicht irgendwie mit irgendwelchen schwachen, nicht dafür geeigneten Hash-Verfahren irgendwie abgelegt werden und vor allem auch, dass sie gesoldet werden müssen. Ne? Also das ist, wer das nicht tut, der handelt aus technischer Sicht für meine Begriffe fahrlässig, weil das hat jetzt schon lange die Runde gemacht. Wir hatten ja hier auch mal Jan Mann zu Gast, ne? Unseren Techniker, der immer ganz gerne Sicherheitslücken in Shop-Software oder auch in Content-Management-Systemen oder sowas aufspürt oder darauf hingewiesen wird. Und er sagt genau das Gleiche. Also es ist wie so ein Standardfehler, ne, der aber einfach nicht passieren darf. Das darf einfach nicht passieren. Und wenn das passiert, dann muss man auch dafür gerade stehen. Und jetzt halt in dem Fall muss man dann auch dafür blechen. Wäre meine Meinung. Ist aber eine Meinung.
Würde ich auch unterschreiben. Kannst du für die Nicht-Menschen mit nicht-technischem Hintergrund noch kurz erklären, warum man denn Passwörter salzen sollte?
Damit niemand außer dem System, also nicht technisch gesprochen, damit niemand außer dem System selbst sie mit der Passworteingabe abgleichen kann. Damit, wenn jetzt eine Passwortdatenbank gehackt werden sollte, und das ist ja genau der Fall hier, dass dort Sicherheitslücken vorhanden waren. Das sind ja zwei Komponenten bei dem Bußgeld. Das eine ist eine veraltete Software, die zum Beispiel SQL Injections erlaubt, also so, dass man eventuell an die Passwortdatenbank kommt und deren habhaft werden kann. Und dann sollte es natürlich so sein, wenn man die Passwortdaten hat, dass man damit nichts anfangen kann, dass man als Hacker auf keinen Fall sie in Klartext umwandeln kann. Und dazu dient eben unter anderem eben das Hashen und das Salzen, ne? Also das Unscharfmachen quasi. Das heißt, das System selbst kann, wenn du ein Passwort eingibst, noch feststellen, dass das mit dem in der Datenbank übereinstimmt, aber ein Mensch kann das nicht, mal ganz grob gesprochen.
Genau, gehasht wurde hier, aber nicht gesortet, ja. Genau, übrigens, nee, genau, noch, das fehlt, um das ja. noch abzuschließen, das Unternehmen hat das akzeptiert.
Nein.
Ja, es gab noch ein zweites, was natürlich richtig geknallt hat. Die etwas leicht höhere Summe im Vergleich zu unserem anderen von 746 Millionen Euro. Das ist,
was definitiv Rekord wäre.
Ja, DSGVO-weit.
Es betrifft ja auch amerikanische Unternehmen, deswegen meine ich.
Bekommen hat es Amazon, und zwar von der luxemburgischen Behörde. Und leider wissen wir überhaupt nichts davon.
Also ich habe nochmal nachgelesen. Also offensichtlich also das sagt netzpolitik.org in einem Bericht, die gehen davon aus, dass das auf eine Beschwerde bei der luxemburgischen Datenschutzbehörde von La Quadrature du Net, das ist so eine Bürgerrechtsorganisation, zurückgeht, die das Tracking moniert haben bei Amazon, also die gesagt haben, ne, dass Amazon insbesondere außerhalb des Dienstes selbst, also oft bei Drittanbietern, Daten einsammelt, zum Beispiel wahrscheinlich dann über Cookies und versucht zu profilieren und eben präzisere Kaufempfehlungen, Kaufanreize zu geben. Und das wäre dann eine Beschwerde, die schon tatsächlich im Mai 2018, nämlich ganz kurz nach Inkrafttreten der DSGVO oder nach Wirksamwerden der DSGVO, schon eingereicht worden wäre, wenn es die wäre. Und dann heißt es aber auch, dann hätte sich die luxemburgische Datenschutzbehörde tatsächlich knapp 3 Jahre Zeit gelassen, um da zu entscheiden.
Naja gut, das ist der Sachverhalt. Also ich habe tatsächlich gelesen, dass die Behörde in Luxemburg keine Rechtsgrundlage hat zu veröffentlichen, was gegen wen sie da die Bußgelder verhängt hat. Und das ist tatsächlich auch in Deutschland höchst umstritten. Es gab jetzt wohl irgendein Urteil, habe ich aber jetzt nicht im Detail nochmal nachgelesen, kann ich vielleicht für die nächste Sendung noch, für den nächsten Podcast noch nachreichen, dass es kein Recht gibt für die Aufsichtsbehörden, die das Unternehmen zu benennen, was das Bußgeld bekommen hat. In Luxemburg ist es, wenn ich so richtig verstanden habe, grundsätzlich auch nicht vorgesehen und nicht erlaubt, was ich total scheiße finde. Ja, ich habe lange
überlegt, ob ich sage. Jetzt müssen wir wieder das explizit setzen bei Apple, sonst fliegen wir raus, Mensch.
Ja, nee, beep drüber dann in der Nachproduktion. Ich finde es scheiße, weil ich habe da auch schon hier mit einigen Behörden drüber diskutiert, die halt auch gesagt haben, ne, wir müssen lieber nicht veröffentlichen und so weiter. Aber wie soll ich es denn als Datenschutzberater wissen, was ich den Leuten sagen soll, die ich berate, wenn ich am Beispiel von Bußgeldern? Ja, also ich muss doch wissen, was für Bußgelder verhängt wurden. Ich muss
doch naja, aber sagen, wenn es doch nur um den Fall geht, das ist ja das.
Ja, ich brauche das Unternehmen nicht unbedingt. Das ist, genau. das ist mir nicht relevant hier, aber wobei bei Amazon, naja gut, also ein großer in Luxemburg ansässiger Online-Händler, der 746 Millionen Euro zahlen muss, hätte man auch nicht allzu lange überlegen müssen, wer es denn sein hätte können. Aber nichtsdestotrotz, das mit Quadrature du Net habe ich auch gelesen. Das ist aber eine reine Spekulation aus meiner Sicht. Die sagen nur irgendwie, ja, wir könnten uns vorstellen, dass das was mit unserer Beschwerde zu tun hat, aber das fand ich jetzt nicht so. Kann sein, aber muss nicht sein.
Aber es ist so, wie ich es mitbekommen habe, hat Amazon bereits Widerspruch eingelegt. Ne? So steht das ja auch in deren Geschäftsbericht.
Ja, die haben ganz heftig widersprochen und also wir wissen das übrigens nur aus dem Geschäftsbericht von Amazon. Ja. Also die Behörde hat gar nichts veröffentlicht dazu.
Dürfte Amazon genauer sagen, worum es dabei geht?
Dürften sie.
Wenn sie wollten, also sie werden wahrscheinlich nicht wollen, aber.
Ich glaube, sie werden nicht wollen, aber klar. Nee. Dürften sie.
Ja. Naja, die müssen ja schon, also ich glaube auch bei einem Bußgeld der Größenordnung, ich bin jetzt kein Wirtschaftsprofi, aber ich nehme schwer an, das muss ja im Geschäftsbericht landen. Ne? Also wenn es hier um Summen geht von knapp wenn es schon fast in die Milliarde geht, dann müssen die das ja auch ausweisen im Geschäftsbericht und sagen, hier, da droht eine Verbindlichkeit. Wir haben der jetzt widersprochen, aber es kann sein, dass wir da was zahlen müssen.
Ja. Aber natürlich möchte man als Unternehmen das Letzte, was man möchte, ist da selber ausführlich mitzuteilen, wie sehr man denn die User getrackt hat und ähnliches.
Das werden sie jetzt vielleicht müssen, wenn sie widersprechen. Ne? Also die müssen sich ja auch zur Sache irgendwie einlassen, könnte ich mir vorstellen. Die können ja nicht nur auf die Höhe gehen, aber dann müssen sie auch was zur Sache sagen. Mal sehen. Mal sehen, was da rauskommt. Naja, zumindest ist es so, das wäre auf jeden Fall mit großem Abstand das höchste DSGVO-Bußgeld, was wir hatten, also wie ich weiß, im Moment ist noch das höchste, das, was in die Szene in Frankreich gegen Google verhängt hat, ne? Diese 50 Millionen Euro. Nee, 500. Glaube. 500 Millionen Euro waren das?
Ja.
Echt? Okay. Ja.
Okay. Ich finde beides spannend. Ich finde auch die Webshop-Geschichte spannend, auch wenn natürlich da mit 65.000 Euro, das verblasst ja regelrecht, ne? Gegen so eine Summe.
Ja, betrifft es halt viel mehr, ne? Viel mehr Unternehmen. Ich glaube wahrscheinlich ganz, ganz viele werden in irgendeinem Punkt veraltete Software haben, die auch ein Sicherheitsrisiko auch für die Daten ist.
Ja, wäre ich jetzt zum Beispiel einer der vielen Referenzkunden, die da bei XT-Commerce auf der Webseite aufgeführt sind, würde ich da nochmal gucken, welche Version ich davon einsetze. Wahrscheinlich lassen die es jetzt sowieso hosten und werden da wahrscheinlich wenig Probleme haben. Aber Jörg, zum Beispiel auch der Webshop von Hannover 96 ist auch XT-Commerce betrieben.
Aber ist also eine Referenzkunde.
Vermutlich, das gucken wir nachher mal schauen.
Ich habe gesagt, wir gucken ein bisschen hinter die Kulissen. Ich würde einfach auch gerne mal von euch fragen, wie seid ihr eigentlich zu diesem Themenbereich gekommen? Wie seid ihr zu den Rechtsthemen gekommen?
Das ist bei dir wahrscheinlich spannender als bei mir, Röger.
Naja, bei mir liegt das auch ein bisschen daran, ehrlich gesagt. Also als ich bei CT angefangen habe, das war ja 1999, waren schon eher so Technikthemen das im Vordergrund, aber halt auch viel Verbraucherrecht, weil ich ja aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich komme. Ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftler und da hat man damals gleich gesagt, da ist eine Lücke hier. Wäre schön, wenn du dich darum ein bisschen kümmern könntest, so legislative Entwicklungen und aber auch welche Probleme gibt's beim Verbraucherrecht. Ich bin ja dann damals, auch weil ich mich ziemlich bald mit Jörg angefreundet habe, der ja kurz nach mir bei CT bei Heise angefangen hat, sind wir so da irgendwie zusammen mit aufgewachsen war quasi. Und dann sind wir mitten in die große Abmahnwelle reingerutscht, Jörg. Damals, weißt du noch, die ganze Urheberrechtsgeschichte. Und da konnte ich dann nicht mehr umhin, mich auch wirklich direkt damit zu beschäftigen, auch mal Gesetzestexte zu lesen und irgendwie so eine Exegese zu betreiben, was denn was bedeuten könnte. Also gerade diese ganzen Maßnahmen dann gegen den Abmahn waren, die immer so ein bisschen halbgar waren. Und dann musste ich anfangen, Urteile zu lesen. Da ging es ja auch also ganz viel ums Thema File-Sharing. Was bedeutet das jetzt tatsächlich?
Abmahnung von Gravenreuth zu lesen.
Ja, also das waren Zeiten. Ich habe übrigens gerade kleiner Exkurs. Ich habe mir gerade den Podcast über Kim.com angehört, Wild Wild Web vom Bayerischen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob den jemand gehört hat. Das sind 6 sehr lustige Teile. Und das Witzige ist halt, da ging es dann auch unter anderem ein bisschen damals um Kim.com, damals noch Kimble und Gravenreuth und wie sich die Cracker-Szene damals, wie er sich da eingeschlichen hat. Und da musste ich wieder daran denken, wie viel ich damals mit Günter Freiherr von Gravenreuth zu tun hatte. Also er mochte mich, glaube ich. Das war auch wieder so wie mit der Cracker-Szene auch. Also wir hatten damals viel miteinander zu tun. Wir haben oft gemailt. Wenn ich dann eine Meldung geschrieben hatte, dann war es dann schon mal so, dass er von seinem C-Netz-Telefon aus dem Auto angerufen hat. Herr Bleich, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, diese Meldung dann damals, als er dann tatsächlich gab ja dann die Androhung, dass er, glaube ich, mehrere Jahre in Stadelheim in die Haftanstalt musste. Und das hat mich schon sehr mitgenommen, dass er dann damals sich das Leben genommen hat. Ne? Ich glaube, in der Haftanstalt, wenn mich nicht alles täuscht. Also, weil wenn du jemanden lange Jahre begleitest und ihn kennst und so, auch wenn ich nicht oft mit ihm einer Meinung war, aber das war schon krass. Muss ich echt sagen, das war so wirklich ein sehr, sehr berührender Punkt jetzt in der Karriere bei CT.
Ganz, ganz kurz zur Einordnung, weil ihr sicherlich nicht mehr alle kennen werden. Das war ein relativ durch seine sehr starken Abmahnaktivitäten bekannter Rechtsanwalt, der, ich glaube, 2007 hat er sich dann seinem Leben das Ende genommen.
Ja, und der deswegen auch eine ziemliche Berühmtheit erlangt hat, weil er sich Recherchemethoden bedient hat, sagen wir mal, die sehr stark in Richtung Agent Provocateur gingen. Ne? Also er hat halt irgendwie, jeder kennt diese Tanja-Briefe und so wahrscheinlich, oder viele kennen das noch. Also er hat halt Kiddies irgendwie quasi schon fast dazu verleitet, ihm urheberrechtlich geschütztes, also illegal gecracktes Material zu schicken und hat dann halt die Eltern abgemahnt und hat auch über Strafverfahren dafür gesorgt, dass bei einigen Eltern von so 12-, 13-jährigen Kiddies dann Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, was dann für einige wahrscheinlich schon für sehr traumatische Erlebnisse gesorgt hat, denke ich mal. Das gehört alles zu seiner Geschichte dazu. Naja, aber zumindest so bin ich dann halt auch zu dem Thema, zu der ganzen rechtlichen Geschichte gekommen. Und Datenschutz hat da auch immer eine Rolle gespielt, klar. Das ist ja so war damals auch schon ein bisschen Querschnittsthema. Und dann ging es halt los irgendwann mit der DSGVO, dann wurde das Ganze richtig relevant plötzlich. Ne? Also weil es dann halt auch also es war ja schon dann 2016 klar, es wird hier in ganz andere Strafdimensionen gehen. Also das wird wesentlich mehr Unternehmen und auch Privatmenschen tangieren, als es bisher der Fall war. Und dann habe ich mich mit Jörg damals auch zusammengesetzt und habe überlegt, wie können wir dieses große Thema, was jetzt an Bedeutung gewinnen wird, erstens dann für CT, fürs Heft, für Heise Online irgendwie gebührend abhandeln und da auch beibleiben. Jörg hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, in mehreren Auflagen mittlerweile schon DSGVO-Sonderhefte initiiert und 3 Auflagen schon. Er winkt gerade. Und parallel dazu sind wir dann halt auch auf die Idee gekommen, mal, so wie es alle machen, auf den Podcast-Hype aufzuspringen. Nein, ich wollte das wirklich schon, schon lange machen mal einen Podcast und das Thema hat sich so angeboten. Wir haben damals wirklich lange überlegt, hatten wir, glaube ich, einen Podcast auch mal kurz angerissen, ob wir uns wirklich auf das Thema Datenschutz spezialisieren sollen, ob das wirklich genug hergibt. Und jetzt sind wir bei Folge 44 und ich glaube nicht, dass uns die Themen jetzt in den nächsten 10, 20 Folgen weniger werden oder ausgehen, weil es halt so immer noch so viele aktuelle Entwicklungen gibt und Änderungen, dass wir, glaube ich, ziemlich viel richtig entschieden haben, das so zu machen, wie wir es machen, auch in dem Rhythmus mit den 14 Tagen. Gefällt mir auch ganz gut.
Du hast, also jetzt ist die DSGVO ja nun schon mehrfach gefallen, aber ist das so, die, wenn du jetzt, also du hast gesagt, 99 hast du angefangen, sind 22 Jahre CT, 22 Jahre, die du dich jetzt mit solchen, irgendwie in diesem Themenbereich beschäftigst, ist die DSGVO da so der größte Wechsel oder der größte, wie soll ich das denn sagen, der größte
Game-Changer vielleicht.
Game-Changer ist das Wort, was ich suche, genau. Ist das so oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Ich glaube, der letzte ganz große Game-Changer, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber an den ich mich erinnere, also es waren eigentlich, im Grunde genommen sind es immer die großen letztinstanzlichen Entscheidungen. Also ein großer Game-Changer in Richtung Datenschutz in Deutschland und das mit Sicherheit dann auch in Europa in der Folge, war dass quasi ein neues Grundrecht geschaffen wurde, nämlich auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das war da halt, das ist schon sehr lange her, im Zuge der ganzen Volkszählungsgeschichte damals und Volkszählungsdebatte. Dann gab es noch quasi ein zweites Grundrecht, was geschaffen wurde, nämlich das Grundrecht auf, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber auf Erhalt der Integrität deiner persönlichen Geräte oder sowas in der Art. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ne? Also was zum Beispiel direkt in die ganze Cookie-Problematik reinspielt, weil daraus leitet sich halt ab, dass nicht Hinz und Kunst irgendwie auf deinem Rechner Daten manipulieren kann, sei es durch Cookies, sei es durch Abhörmaßnahmen, durch sonst irgendwas. Ne? Und da das Ganze jetzt, was glaube ich am Anfang noch nicht unbedingt so vorgesehen war im deutschen Datenschutzrecht, so eine wichtige grundrechtliche Dimension auch bekommen hat, ist es natürlich, war es für uns auch in der Berichterstattung wesentlich relevanter. Ne? Und ich glaube schon, dass sich das dann kontinuierlich gesteigert hat, aber dann eben durch die DSGVO nochmal eine ganz andere Dimension bekommen hat, weil es halt auch ein Europarecht jetzt geworden ist und weil es war ja immer so, dass das deutsche Grundrecht mit dem Bundesdatenschutzgesetz als besonders hartes als das deutsche Datenschutzrecht als besonders heftig galt im internationalen Vergleich, aber halt auch als sehr zahnlos. Und jetzt kam halt die Entwicklung dazu, es ist nicht nur Deutschland, es ist ganz Europa, was quasi sich nach dem BDSG richtet. Also Jörg, kannst du mir auch nochmal sagen, wenn ich mich irre, aber ziemlich viel, was im deutschen Datenschutzrecht sowieso schon vorhanden war, ist ja dann übernommen worden in die DSGVO und gleichzeitig halt europaweit und drittens endlich mal richtig strafbewehrt. Und deswegen war das schon der Game Changer, würde ich sagen.
Jörg, gab es bei dir so einen Auslöser? Warum hast du nach dem Abitur gesagt, so, ich studiere Jura?
Ja, erstmal, du Schweinehirt, ich Staatsrecht. Ne? sorry, den musste ich bringen.
Weiß jemand, was er meint?
Ich hoffe. Nein, das war das, was Annalena Baerbock in dem berühmten Interview über Habeck gesagt hat, dass er Schweinehirt ist und sie Staatsrechtlerin.
Ach, das kenne ich überhaupt nicht. Könnte sein, so wie ich Joey gerade gesehen habe, hat er es auch vielleicht in falschen Hals bekommen.
Nee, habe ich nicht zuordnen können. Gut, dass du es erklärt hast, ja. Ja.
Das fand, glaube ich, Habeck auch nicht so lustig.
Nee, es klingt toll.
Ich war ja schon immer so ein bisschen die Idee irgendwie, damals noch oder vielleicht auch immer noch so ein bisschen die Welt ein bisschen besser machen zu wollen. Und da war die Idee schon irgendwie, das mit Jura zu machen, wollte ursprünglich Strafverteidiger werden. Und habe dann so Jura studiert mit mäßiger Begeisterung eigentlich, ehrlich gesagt. Und habe dann aber so nach dem ersten Staatsexamen, also nach dem universitären Ende des universitären Teils, müssen wir ja noch 2 Jahre Referendariat machen, bin ich dann durch einen Zufall in diesen Bereich gekommen. Und zwar geht das auf meine Mutter zurück. Meine Mutter hat nämlich in der lokalen Zeitung damals einen Artikel gelesen über einen ersten Anwalt, der sich mit diesem Internet beschäftigt. Und das war so irgendwie Ende 99 muss das gewesen sein. Und den hat sie mir gegeben und dann gesagt, hier wäre es nicht für dich. Ne? Also ich war dann halt schon immer, hatte immer Commodore 64 und dann von meinem Zivi-Abfindungsgeld habe ich mir meinen ersten PC gekauft. und habe mich dann da beworben in Düsseldorf und habe dann da auch lange Jahre gearbeitet und bin dann in diesen Bereich gekommen, habe mein Referendariat entsprechend ausgerichtet, dass ich so in dem damals ja noch sehr frischen Bereich war.
Datenschutz.
Nee, Internetrecht, so allgemein. Da war Datenschutz immer schon ein Teil, aber nicht so ein wichtiger wie heute natürlich, aber generell Internetrecht. Und dann war ich bei Pixelpark in Berlin eine Zeit, die wird den meisten heute auch nichts mehr sagen, waren damals aber richtig, richtig groß. Und bin dann durch eine Stellenanzeige halt zu Heise gekommen, bin dann von Berlin nach Hannover gezogen, was schon ein ziemlicher Kulturschock war. Und zu Heise zu ziehen, wenn man aus so einem Start-up-Bereich kommt, war auch ein ziemlicher Kulturschock. Ist doch alles recht im Vergleich sehr beamtig war und sicherlich auch immer noch ist, was aber ich inzwischen auch schätzen gelernt habe. Ja, und mache das jetzt und kann auch nach 20 Jahren, ich hatte gerade 20-jähriges Jubiläum, immer noch sagen, dass ich in der Regel morgens nicht weiß, was mich erwartet. Und das macht den Job schon ganz spannend. Und in aller Regel kann ich auch gut in Spiegel schauen und mich mit dem identifizieren, was ich da mache. Ab und zu gibt es jetzt inzwischen mal so einen Bereich, wo ich nicht hundertprozentig zu 1000, das wird aber den meisten Arbeitnehmern so gehen, 1000-prozentig hinter allen Entscheidungen stehe, aber insgesamt kann ich das sehr gut vertreten, was der Verlag macht, sonst wäre ich da auch nicht geblieben.
Alles richtig gemacht. Kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, weg aus der hippen Szene, rein in den gesunden Mittelständler.
Ja, das war schon eine bemerkenswerte Zeit damals, irgendwie so um 2000 in so einem Bereich, wo die einfach das Geld vorne und hinten reingestopft bekommen haben und man fing so um 11 Uhr an zu arbeiten, man hörte dann so um 11 Uhr auf, keiner war älter als 30. Das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Möchte man nicht mehr alt werden, aber war schon spannend.
Ich bin da ja auch so genau in der Zeit reingerutscht, also als ich 99 angefangen habe bei CT, weil das war ja so ein, zwei Jahre vor dem großen Crash und das war damals also, diese Messen, die da stattgefunden haben, allein so hier die Internet World noch in München, also als spezialisierte Messe, also was da so abgegangen ist oder hier auch in der Zeit die Cebit-Partys, ne, also Da wurden die Leute halt mal eben schnell nach Hildesheim aufs Flugfeld gefahren, weil die Rolling Stones da von Intel für eine Stunde eingeladen wurden oder sowas. Ne? Da wurde das Geld so rausgehauen in der Zeit. Und da hat sich Jörg gedacht, das kann nicht gut gehen. Da gehe ich mal lieber nach Hannover, verlasse das hippe Berlin und gehe zu einem Familienunternehmen.
Sehr gut. Ja, ich gehe zu einem Printunternehmen und kurz danach raste die gesamte Printbranche in die größte Krise, seit Gutenberg den Buchdruck entdeckt hatte. Aber das haben wir einigermaßen auch gut
gemacht. Jetzt habt ihr Ende 2019 die Auslegungssache ins Leben gerufen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Podcast zu machen?
Ich kann das noch mal kurz nachhaken. Das Zitat war, er kommt vom Hühner- und Schweinemelken, du Schweine, ich Völkerrecht. Ist das Zitat von Annalena Baerbock gegenüber.
Schon eine Ansage. Ja, ich finde es überraschend, dass du denkst, wir müssen das alle kennen.
Das war ziemlich viel, weil daraus dieses Ganze, dass sie sich beschrieben hat als Völkerrechtlerin, da gab es eine ziemlich große Diskussion.
Also, das kommt aus diesem Zitat. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Übrigens einer Mehrheit in dieser Runde hier vorbeigegangen.
Ja, Twitter nicht.
So Jörg, wie sind wir denn darauf gekommen zu podcasten? Jörg hat einfach gehört, da gibt's da so ein Podcast-Hype, das muss ich jetzt auch mal machen.
Und also hört ja selber sonst Podcasts, vielleicht können wir es ja auch so um.
Nee, also bei mir ist es so, ich habe schon seit einiger, ehrlich gesagt, auch jetzt nicht irgendwie seit 20 Jahren oder so, aber ich höre seit mehreren Jahren sehr viel Podcasts. Ich glaube auch mehr als Jörg. Mir macht das einfach total Spaß. Also, und ich höre auch gerne so völlig ziellos mir andere Laber-Podcasts. Mache ich auch gerne. Ich bin da nicht so, weil es gibt ja Leute, die sagen, wenn die mich mit den Infos nicht in 2 Minuten zum Punkt kommen, dann schalte ich ab oder so. Und das ist mir alles irgendwie alles so blöd. Deswegen hören viele ja auch nur öffentlich-rechtliche Podcasts.
Jetzt kommen wir zum Punkt.
Aber sie haben alles schon abgeschaltet wieder, naja, kann sein. Und das war schon so ein bisschen, da habe ich schon gedacht, das mal selber machen hätte ich schon große Lust und habe schon öfter überlegt, was könnte man denn machen. Und dann haben wir hier aber auch überlegt, ne, den Uplink gibt's ja schon wesentlich länger als quasi als ersten Podcast, der zwar eigentlich ein Videocast war, aber den ihr ja auch rein Audio ausstrahlt. Und ich hatte halt immer so das Ziel, auch mal einen reinen Audio-Podcast zu machen, was im Verlag zunächst mal irgendwie, wie Audio? Audio-Podcast, was soll das? Aber dann habe ich Jörg auch, Jörg und ich haben, Jörg hatte, glaube ich, auch schon immer so ein bisschen oder hatte schon länger die Idee und dann haben wir uns zusammengetan. Also wie das jetzt tagesgenau passiert ist, weiß ich gar nicht mehr, aber die Idee hat sich so entwickelt. Ne?
Ja, es hat ein Weilchen gedauert, bis wir das dann durchbekommen haben. Aber gut,
das ist Geschichte.
Ja, wir müssen auch
das zusammen. Ich höre übrigens überhaupt keine Podcasts, also ganz, ganz selten. Ich bin so ein nicht so ein Audiomensch. Ich lese lieber und sehe lieber. Das ist nicht so meins. Ich nehme das nicht gut auf.
Ich nehme es auch nicht immer gut auf, aber deswegen höre ich auch ganz gerne Laber-Podcasts zum
Beispiel. Ja, aber du hörst ja so 4-Stunden-Podcasts, das ist ja völlig Psycho. Also jetzt mal ernsthaft. Oh, ich habe nach 3,5 Stunden mal eine kleine Pause gemacht.
Ja, aber Mann, ich höre dann eben sowas, Grüße an 93 an dieser Stelle und an Basti. Und ja, solche Dinge höre ich dann, das sind dann Laberrunden, die total Spaß machen, wo du einfach irgendwie Teil quasi eines Wohnzimmergesprächs bist, das wirklich mitunter sehr, sehr lustig ist, aber was nicht zum Ziel führt oder was jetzt keinen großen Informationsgehalt hat, was du nebenbei hören kannst. Und manchmal kriege ich dann halt einfach jetzt auch irgendwie, was weiß ich, während ich gerade Nudeln koche, was die Familie wirklich sehr verwundert, ein Lachflash irgendwie, und kann ja nicht mehr aufhören zu lachen, während gerade die Nudeln überlaufen oder so, weil das manchmal ist es einfach lustig. Naja, aber das Ziel hatten wir uns ja nicht gesetzt. Wir wollten ja schon auch versuchen, Informationen zu vermitteln. Und Joey, die Idee war dann halt, ne, wir waren ja am Anfang zu dritt mit Nikolas noch, der damals Mitarbeiter von Jörg war, dass wir quasi so eine zwei Experten haben, aber jemanden, der wie ich das quasi zum Job hat, auch versuchen, so ein bisschen so ein Scharnier zu machen und das, was die Herren dann fachsimpeln, da an passender Stelle vielleicht einzuhaken und ein bisschen die Rolle zu übernehmen, dass der nicht so drin ist im Thema und dann die beiden mal wieder ein bisschen zu erden. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so krass, weil oder nicht mehr ganz so meine Rolle, weil wir das Konzept ja ein bisschen geändert haben, dadurch, dass Nikolas uns ziemlich bald verlassen hat und wir deswegen das dann so gemacht haben, dass wir gesagt haben, gut, dann zu zweit wollen wir nicht, das ist irgendwie langweilig, aber wie wäre es denn, wenn wir dann jetzt das mal versuchen mit, dass wir, auch wenn es aufwendiger wird, uns jedes Mal einen Gast reinholen. Und damit haben wir dann angefangen. Und deswegen haben wir seitdem, ich glaube seit der 5. oder 6. Folge schon in jeder Episode einen frischen Gast und besprechen oft auch mit dem im Vorfeld im Verbund, um was es dann überhaupt gehen soll. Also wir fragen auch oft, welches Thema brennt dir auf den Nägeln, aber da kann Jörg mehr dazu erzählen, weil Jörg ist mehr für die Akquise der Gäste zuständig, als ich es bin.
Genau, das hätte ich jetzt auch fragen wollen. Wie ergeben sich denn die Themen, beziehungsweise wie findet ihr einen passenden Gast? Oder habt ihr erst einen Gast und sucht dann ein Thema? Oder habt ihr ein Thema und sucht dazu passenden Gast?
In der Regel gibt es dafür keine Regel. Es ist teilweise so, dass ich, also für mich ist das toll, weil ich einfach dann auch Kontakt aufnehmen kann. Also ich kenne natürlich viele Leute aus der Datenschutzszene so durch Vorträge und Veranstaltungen und so. Ich kann aber auch jetzt Kontakt aufnehmen zu Leuten, die ich interessant finde, die ich nicht kenne und die ich dann halt frage. Wir hatten uns überlegt, du bist uns aufgefallen, weil du das und das Thema behandelt hast, weil du da, was weiß ich, einen Kommentar mitgeschrieben hast oder häufig mit auftauchst oder so, hast du Lust, zu dem und dem Thema was mit uns zu machen. Oder alternativ hast du ein Thema, was dir mehr auf den Nägeln brennt, wofür du brennst auch, ne? Das ist uns auch wichtig, dass unsere Gäste Lust auf das Thema haben und auch Spaß daran haben. Und es war eigentlich bis auf einen Kollegen, der gesagt hat, ach nö, kommt irgendwann in einem halben Jahr nochmal wieder, haben alle sofort begeistert zugesagt. Und das macht dann auch echt Spaß. Also es macht, sind ja eigentlich alle super nette Leute gewesen. Also sind alle super nette Leute gewesen, will das jetzt gar nicht einschränken. Und es macht auch echt Spaß mit denen. Wir machen dann immer ein Vorbereitungsgespräch und quatschen dann auch noch ein bisschen und dann machen wir halt
Man muss auch ehrlich sagen, also in dem Zusammenhang ist uns die Pandemie tatsächlich auch sehr entgegengekommen. Dadurch, dass alle jetzt es gelernt haben, remote zu kommunizieren. Und dazu kannst du ja vielleicht auch nochmal was sagen, Joey, weil dein Arbeitsalltag hat sich ja auch sehr verändert und genauso unser Podcast-Alltag auch. Man muss dazu sagen, wir haben ja, du hast ja ein ziemlich großes Videostudio im Verlag, in der Karl-Wichert-Allee in Hannover bei uns, im Verlagshaus. Aber das verweist ja gerade ziemlich. Da haben wir am Anfang auch, saßen wir dann eben zu dritt und haben die Runde aufgezeichnet. Das sieht man auch noch an der Bebilderung zu den allerersten Folgen. Dann hat sich das
scheiß Flipper-Automaten im Hintergrund.
Hey, jetzt geht's schon wieder los.
Sprengen könnte. Also wenn ich da wieder zurückkomme, will ich den da nicht mehr sehen. So was Bescheuertes. Das wird so irgendwie eine professionelle Aufnahme machen und da steht da irgendwie so ein blöder Flipper-Automat im Hintergrund, der überhaupt keinen Sinn hat. Der, glaube ich, der einzige Sinn ist, dass er zu schwer ist, ihn da rauszukriegen.
Was Jörg nicht weiß, ist, wir haben ja auch, also auch bevor wir angefangen haben, die Auslegungssache aufzuzeichnen, haben wir aus unserem Videostudio raus auch viele Webinare gemacht, bei denen Jörg als Dozent da war. Und ich habe dann jedes Mal am Tag davor den Flipper aus dem Lager extra wieder ins Videostudio gerollt, damit Jörg sich darüber ärgern kann.
Eigentlich steht er da gar nicht, ne?
Genau, eigentlich steht er da gar nicht. Nee, der steht da einfach als Deko für CT Uplink und wir renovieren ja gerade auch das Uplink-Studio. Insofern bist du ihn wahrscheinlich tatsächlich, wenn wir dann wieder ins Studio können, in relativ absehbarer Zeit bist du ihn los.
Sie sehen mich jubeln. Nee, sie sehen mich nicht jubeln, aber ich jubel.
Ja. Naja, zumindest also bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich gesagt, mir fehlt das Studio. Und das ist tatsächlich so, dass wir eben im Verlag haben wir ein relativ technisch, relativ gut ausgestattetes Videostudio, in dem man natürlich auch reine Produktion für die Auslegungssache machen kann. Jetzt zeichnen wir seit März letzten Jahres eben alles remote auf, haben dafür so eine Art virtuelles Studio, StreamYard heißt das Ganze, dass eben die Gäste sich einwählen können, brauchen dafür auch keinen Account, kriegen einfach nur einen Link. Also auch für nicht IT-affine Leute relativ gut zu machen. Und es hat den großen Vorteil, anders als andere Podcast-Lösungen, jetzt wird's ein bisschen technisch, dass wir uns sehen können, während eben andere Podcast-Lösungen sind reine Audio-Lösungen. Die klingen zwar noch einen Tuck besser, aber man sieht sich nicht. Und ich finde, das für so einen Gesprächsfluss ist das irgendwie hilfreich, wenn man sich sieht und einfach mal wie Jörg eben die drei Finger hochhalten kann oder einfach sich so ein, man kann nicken oder man sieht, der andere winkt irgendwie ab oder was. Also es ist einfach hilfreich, wenn man sich sieht. Und ich glaube, wenn wir jetzt seit März nur noch reine Audioproduktion gemacht hätten, dann würde mir die Decke im Homeoffice auch noch mal mehr auf den Kopf fallen, als sie das über StreamYard, also über unsere Video-Podcast-Lösung tut.
Ja, man muss vielleicht wirklich sagen, ne, also für uns hat das einen ganz großen Vorteil. Dadurch, dass wir alle 14 Tage auch einen Gast reinholen müssen, den wir dann technisch auch erklären müssen, vielleicht vorher auch noch einen Soundcheck machen. Das ist einfach, du hattest mich ja damals, muss ich sagen, überredet. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich gesagt habe, wir machen halt einen Audio-Podcast und ich möchte ganz gerne halt die optimale Audioqualität. Und die wäre dann halt gewesen, ne, also auch wenn ich das jetzt selber als Selbstfahrer irgendwie zu Hause gemacht hätte, dass ich das mit Ultraschall aufzeichne oder einen anderen reinen Audio-Podcaster-Software dann zum Beispiel via Studio-Link die Gäste reinschalte. Allerdings, erstens ist Studio-Link nach wie vor ein Ticken instabil. Ich höre das auch immer wieder in anderen Podcasts. Dann, es ist latenzarm und die Qualität ist tatsächlich ein bisschen besser als hier in StreamYard. Das ist ein Kompromiss, was wir hier machen. Aber ich finde, dass die Audioqualität von StreamYard wirklich auch für einen Audio-Podcast ausreichend ist. Ich finde, das geht. Und wie du sagst, wir schicken den Gästen, es ist genau wie bei Zoom, wir schicken den Gästen einen Link. Die kommen rein. Die Software ist sehr stabil. Wir haben überhaupt keine Probleme. Wir hatten noch keinen einzigen großen Verbindungsabbruch, wo wir neu aufzeichnen mussten oder sowas. Es funktioniert einfach. Wir haben danach dann die Audiodatei und können die nachbearbeiten. Das macht netterweise in der Regel Johannes oder einer seiner Kollegen. Und dann haben wir halt auch nicht mehr so viel Trouble mit dem Online-Stellen, weil die zweite Sache, da kommst du ja vielleicht noch drauf, ist natürlich auch, dass es alles Arbeit ist, die wir quasi nebenher machen. Und da will man natürlich auch nicht irgendwie tagelang mit Ultraschall irgendwie normalisieren und erst rausschneiden und sonst irgendwas. Deswegen, ich glaube aber auch, dass unser Podcast, das freut mich auch, davon lebt, dass wir, und ich hoffe, das kommt auch rüber, dass wir versuchen, authentisch zu sein und dass wir deswegen zum Beispiel auch keine S rausschneiden oder so. Das bleibt halt einfach alles drin. Klar, manchmal, je nach Tagesform kann es auch mal sein, dass jemand dann ein bisschen mehr S sagt als sonst, aber dann ist es eben so.
Was? Es gibt Podcasts, wo man die Äs rausschneidet?
Naja, das hat doch Thomas Schwenke mal erzählt. Thomas Schwenke zum Beispiel macht ja den Rechtsbelehrungspodcast. Ne? Der war ja schon zweimal bei uns im Podcast und hat.
Dreimal.
Oder dreimal sogar und hat. Stimmt, dreimal. Und hat uns ja erzählt, dass sie versuchen, zumindest grob die Äs rauszuschneiden. Ja, und so.
Stimmt.
Ja. Kann man machen, machen viele, aber.
Ihr mitleben, liebe werte Zuhörer. Ja.
Wie viel Zeit wendet ihr denn für so eine Folge auf? Also für Vorbereitung, Gästeakquise, Nachbereitung? Gut, die eigentliche Aufzeichnung ist in Echtzeit, aber.
Also wir haben die Arbeit so ein bisschen so aufgeteilt, dass ich die, wie nennt man das, profimäßig Pre-Production und du die Post-Production machst, Holger, ist das korrekt?
Ja, wobei ich die technische Post-Production ja weniger mache. Das machen ja vor allem zum Glück die unsere Videoleute.
Also ich kümmere mich in der Regel um alles, was irgendwie vorher stattfindet und inhaltlich ist. Das heißt also, ich bin meistens der, der die Gäste akquiriert. Das ist aber auch nicht immer so. Dann treffen wir die Gäste, dann machen wir ein gemeinsames Pad. Das machen wir mit Google. Und da haben dann alle drei dann Zugriff drauf. Da tragen wir im Wesentlichen so ein, was wir machen wollen, was das Bußgeld der Woche ist. Und falls mal jemand das Datum vergisst, steht das da auch drin. Und Holger vergisst gerne mal das Datum. Und das ist. Also für mich ist das Aufwendigste natürlich das Vorbereiten des Inhalts. Das muss ich ja auch machen. Ein paar Sachen stecke ich mehr drin, ein paar stecke ich überhaupt nicht drin. Da muss ich mich dann also relativ intensiv einlesen, wobei ich, das merkt man sicherlich auch, jetzt nicht tagelang, auch nicht die Zeit habe, mich jetzt tagelang in irgendwelche Themen einzulesen, aber ich bemühe mich schon so wesentlich, das einigermaßen zu verstehen. Und dann natürlich auch das Pad anzulegen, also die Textdatei, wo wir uns dran langarbeiten. Ne? Also so im Wesentlichen, was die Themen sind, was passiert. Und eine der Herausforderungen ist ja auch, so einen Podcast zu strukturieren. Dass man nicht einfach so wild ins Labern anfällt, außer man hat 4,5 Stunden Zeit, was wir halt nicht haben, und sondern das einigermaßen strukturiert das
Thema abarbeitet. Also ich hatte die Zeit.
Ja. einigermaßen strukturiert das Thema abarbeitet, und das ist schon die Aufgabe. Das sind aber jetzt auch nicht wahnsinnig aufwendig, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Genau, und dann zeichnen wir auf, ne? Und danach bearbeitet ihr, Joey, die Audiodateien. Und man muss dazu sagen, wir versuchen uns ja auch weiterzuentwickeln. Wir hatten halt zum Beispiel einmal einen großen Cut, wo wir haben ja am Anfang die Audiodateien und den Feed und so selbst gehostet. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir nutzen jetzt einen Podcast-Hosting-Spezialisten-Dienstleister Podigy. Das sieht man ja auch, wenn man auf die Webseite guckt. Wir haben auch die Website versucht, ein bisschen schöner zu machen und umzubauen im Laufe der Zeit, so dass jetzt zum Beispiel jeder Podcast seine eigene Nachricht bekommt und sein eigenes Forum, was von mir aus, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne mehr genutzt werden könnte. Wir gucken da auch eigentlich so gut wie täglich rein und kriegen auch Benachrichtigungen, wenn da was aufläuft. Und deswegen diskutiert da ruhig, fragt uns Dinge, die zu einer Folge noch offen geblieben sind. Wir versuchen das dann gerne zu beantworten. Und interessanterweise kriegen wir dann auch immer dort Input für neue Ideen. Also Jörg, da ist zum Beispiel, das können wir ruhig mal hier direkt im Podcast diskutieren. Also ich weiß es von vielen anderen Podcasts, dass die zum Beispiel Feedbackrunden machen. Ne? Also dass sie ein bisschen am Anfang so 5 Minuten erzählen, welche Mails haben uns erreicht, welche Fragen haben uns erreicht, können wir die beantworten, oder auch Meinungen. Auch Meinungen, Podcast ist doof oder so. Dann mal ein bisschen diskutieren im Podcast. Oder Joey, wie würdest du das sehen? Sollten wir sowas mal einführen, dass wir so eine kleine Feedback-Runde machen? Es wird ja immer so gesagt, man muss Community-Pflege betreiben.
Also in CT-Uplink machen wir das seit einer Weile, dass wir zum Schluss.
Ihr macht das am Ende, ne? Das habe ich
genau,
auch schon
mal gehört. Genau, das ist ganz zum Schluss, und dann gibt's einfach nochmal so ein bisschen. Und das ist ganz nett, weil man manchmal noch so einfach dann so ein Thema aufgreifen kann, und häufig ist es auch so, dass eben die Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich nochmal einen Aspekt beitragen, den wir vielleicht nicht in der Sendung schon hatten, oder einfach auch nochmal selber was ausprobiert haben und da eben eine Erfahrung beitragen können, und einfach nochmal einen anderen Blickwinkel. Das ist schon, ist ganz nett. Ich finde, wenn das so aufgezwungen ist, man sagt, ich muss jetzt aber was haben, obwohl es gar nichts gibt. Also insofern kann ich auch gut damit leben, wenn es das mal gibt, und mal gibt es halt nicht. Mhm. Aber wenn es nette Sachen gibt, warum nicht? Das interessiert ja vielleicht die anderen Hörer auch und Hörerinnen. obwohl sie nicht ins Forum reingeguckt haben.
Man muss ja dazu sagen, als wir haben ja als Ausspielkanal reinen Audio-Podcast und wir gehen ja auch nicht über YouTube. Ne? Also auch das Audio, die Audiodatei gibt es nicht bei YouTube. Da würde mich auch mal interessieren, also wenn das jemand wünscht und wenn es unbedingt verlangt wird, dann würden wir uns das auch überlegen, ob wir da noch einen YouTube-Channel vielleicht aufmachen für die Auslegungssache. Ich habe es bis jetzt nicht für nötig befunden. Allerdings geht uns da natürlich ein Feedback-Kanal verloren. Ich weiß, dass ihr ich gucke ja auch immer, zumindest wenn ich im Ablink mal bin als Gast, gucke ich auch immer, und das wahrscheinlich musst du besser wissen, aber das meiste Feedback kommt dann tatsächlich wahrscheinlich direkt über die Kommentarfunktion in YouTube. Ne? Da kann man natürlich viel Feedback ansammeln, was man normalerweise nicht kriegen würde, weil die Schwelle da einfach sehr niedrig ist.
Aber man braucht halt auch einen Account, das will ja auch nicht vielleicht jeder. Also ich finde es gut, wenn es zumindest auch einen zusätzlichen anderen Kanal gibt, auf dem man Feedback geben kann. Haben wir bei Ablink also, auch.
Es gibt ja zu jedem, genau, wir haben eine Mailadresse, die ist, Holger?
auslegungssache@ct.de.
Und es gibt zu jedem Podcast eine Tickermeldung auf Heise Online mit eigenem Forum. Also auch das ist natürlich gut für Feedback zu gebrauchen. Und ansonsten sind sowohl Holger als auch ich beide bei Twitter aktiv. Auch das ist, glaube ich, hierfür ein ganz gutes Feedback-Möglichkeit. Wir kriegen, glaube ich, jetzt nicht so viel Feedback, dass sich dafür eine feste Rubrik lohnt, aber wir werden sicherlich auch zukünftig mal Sachen einbauen. So, ne? Und tatsächlich haben wir ja den letzten oder was der vorletzte, glaube ich, Podcast auch mal mit einer Anregung gemacht von einem Hörer, der gesagt hat, er hätte gerne mal Datenschutz für kleine Unternehmen, so Datenschutz-Basics. Das haben wir dann auch mal umgesetzt.
Aber um nochmal ganz kurz auf die Frage zu kommen, klar, also in der Postproduktion nicht technischer Art ist eigentlich die größte Hürde bei uns immer, dass wir so viele verschiedene Systeme haben. Also ich muss halt dann sowohl Podigy bedienen, ne? Also von Podigy geht ja zum Glück, ist der Link zu Spotify automatisch, weil wir auch auf Spotify vertreten sind. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Aber wir haben halt auch noch unser eigenes Content-Management-System von Heise Online und da muss ich dann halt parallel auch immer Pflege betreiben und muss das einpflegen. Da Kudos an Ulrike Kuhlmann, die mir immer sehr hilft aus dem Webteam von CT Heise Online, die auch immer hilft ein bisschen beim Umbau der Seite, um das noch ein bisschen schöner zu machen. Aber das sind halt so Dinge, die kosten dann schon nochmal, also in der Regel auch nicht so viel, aber ich würde schon sagen, 3 Stunden nach Aufzeichnung gehen schon nochmal immer drauf dafür. Das ist allerdings bei uns, ne, das ist ein Projekt, was wir während der Arbeitszeit machen und das ist jetzt irgendwie kein Freizeitspaß oder so, sondern das machen wir halt zusätzlich.
Gibt es denn bei euch im Arbeitsalltag dann Momente, wo ihr dann merkt, hey, das ist, da komme ich jetzt gerade auf ein Thema, das hatten wir doch schon mal im Podcast und wo ihr dann selber so euch erinnert, da hat doch mal Gast XY hat doch was genau dazu erzählt. Gibt es solche Momente?
Ständig inzwischen. Also nach 44 Themen, es waren ja auch 44 Themen, darunter glaube ich auch die meisten wichtigen Themen inzwischen, das nicht heißt, dass uns die Themen ausgehen, kommt das bei mir ständig. Also auch so, auch mit Leuten übrigens, ach, den hatten wir doch auch schon als Gast oder so, ne? Also auch von der Beziehung und witzigerweise was, glaube ich, weder Holger und ich noch ich jemals angestrebt hätten, wird man halt inzwischen dann, oder wurde ich letztens auch zum ersten Mal vorgestellt mit, Sie kennen ihn vielleicht aus einem Podcast, was auch witzig ist, weil das war für mich jetzt echt neu und das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe übrigens gerade hier mal Podigy aufgemacht, da sieht man ja immer so, was wir so für Hörer haben, keine wirklich personenbezogenen Informationen, nur reine Anzahl der Hörer und noch, wo sie herkommen. Und wir sind immer so ein bisschen unschlüssig, welche Themen jetzt am meisten ziehen und die Auswirkung hilft da eigentlich wirklich absolut überhaupt nichts.
Die Auswertung, ja, es ist alles ein bisschen erratisch. Ja, ja. Da verlassen wir uns dann doch auf unser eigenes Gefühl, ne, in aller Regel.
Ja, also die erfolgreichste Podcast war und schützt eure Daten. Das war eine Frage nach Selbstdatenschutz. Caroline. War es, glaube ich.
Busse,
ja, genau. Mhm. Caroline Busse. Der zweite war das über Anonymität und dann kam Datenschutz-Basics für kleine Unternehmen, was jetzt irgendwie drei völlig relativ nicht miteinander zusammenhängende
Ja, aber da kommen wir schon wieder zu so einem Thema, da möchte ich auch in CT nochmal was dazu machen. Das ist das ganze Thema Metrik und Podcast-Erfolgsmessung. Ich finde, da steckt so viel Voodoo drin. Ich weiß nicht, ob du auch vielleicht ab und zu mal auf Sendegate unterwegs bist bei diesem großen Podcaster der Community im Forum. Ne? Da gibt's ja auch, da reden sich da auch immer den Kopf wund drüber, wie jetzt welche Statistiken zu interpretieren sind. Also auch die Podigy-Statistiken, Jörg. Ne? Zum Beispiel muss man ja sagen, wenn die nächste Folge sehr erfolgreich war, hat man vielleicht mit der vorherigen Folge viele Leute dazu bewegt, uns zu abonnieren oder auch nicht. Also ob das jetzt wirklich die Folge, das Thema der Folge war oder vielleicht eher die Themen der vorherigen Folgen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt mehr Hörer haben. Wer weiß. Also ich finde
oder auch weniger Hörer. Ne? Weniger Hörer finde ich noch mehr merkwürdig, wenn dann plötzlich irgendwie 500 fehlen oder so.
Was übrigens lustig ist, nebenbei, ich habe ja mal so ein bisschen, wir vergleichen ja auch untereinander so die Podcaster von CT, zum Beispiel mit Christoph Windig vom Bitrauschen, der eine andere Klientel hat als wir hier, ne? Das ist ja wirklich Hardcore-Nerd-Thema. Ist halt witzig zum Beispiel zu sehen, dass wir wesentlich mehr iOS-Nutzer haben als bei uns, ja, es sind sogar absolut, glaube ich, mehr Nutzer, die uns über eine iOS-Podcast-App abonniert haben, als über eine Android-Podcast. Und natürlich ist es bei den Hardcore-Prozessor-Junkies ist Android natürlich ganz komplett in der Mehrheit. Also das ist ganz anders. Witzig. Aber das können wir tatsächlich auch sehen. Ne? Bei uns ist es ungefähr pari, was die mobilen Plattformen angeht, von der Nutzung her. Christoph hat schon gesagt, also ist ja klar, ne, Anwälte benutzen alle iPhones, ja logisch. Ist vielleicht sogar ein bisschen was dran, Stimmt. Wer weiß. Ne? Könnte man so deuten, muss man aber nicht so deuten.
Wobei uns das zum nächsten völlig offenen Punkt kommt, wir haben keine Ahnung, wer uns so zuhört. Ne? Sind das überwiegend Anwälte, also Juristen, sind das überwiegend Techniker? Also ich hoffe, es sind nicht nur Juristen. Dafür machen wir das Ganze ja auch nicht unbedingt. Also auch, aber so Zielgruppe ist schon auch, Rechtsthemen an Nichtjuristen zu vermitteln. Wir machen ja hier keine juristische Fortbildung in dem Sinne, weil dafür sind wir auch nicht tief genug letztendlich. Und von daher ist das auch natürlich für uns so ein bisschen ganz spannend zu sehen, wenn sich da mal jemand meldet, wer dann tatsächlich so zuhört.
Jörg findet es ja völlig faszinierend, dass man in der Podigy-Statistik sehen kann, aus welchem Land die IP-Adresse stammt. Ne? Und Island, es hört uns jemand aus Island, der sich ja da tatsächlich gemeldet hat zum Beispiel, aber halt auch Südamerika und so, das ist schon ganz witzig. Und man weiß halt immer nicht, was das ist, ob das nicht vielleicht doch irgendwelche Aggregatoren sind oder so, weiß ich nicht. Aber
Das hast du bei dem aus Island auch gesagt.
Ich hatte es behauptet und dann hat sich tatsächlich der isländische Hörer gemeldet, das fand ich super.
Ja, ich vermute ja dahinter immer sofort irgendein VPN oder sowas und dass das
tatsächlich auch das kann sein, genau.
Ja. Ja. Wenn man jetzt selber vielleicht
auch die letzte Ausgabe hatte wieder einen Abruf von Island.
Ja, das ist ein treuer Hörer.
Ja. Ja.
Wenn man jetzt selber ein Thema hat, wo man denkt, so da wäre es total cool, ihr würdet mal drüber sprechen hier im Podcast. Oder vielleicht auch ein Thema hat, zu dem man selber was erzählen kann. Nehmt ihr Themenvorschläge?
Also Themenvorschläge total gerne, immer. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch das erste Mal umgesetzt. Es passt nicht immer. Ne? Manchmal sind Themen so ein bisschen unterkomplex, die halt sehr speziell sind. Also das muss schon irgendwie so passen, dass man halt 45 Minuten drüber reden kann.
Und dass es viele Menschen betrifft und interessiert. Ne? Also wirklich wir kriegen halt oft auch Fragen zu ganz konkreten Konstellationen, zu Einzelfällen, die Leute jetzt gerade im Moment betreffen. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schule ist ein unverpixeltes Bild meines Sohnes im Jahresbuch erschienen. Kann man dazu nicht mal was machen? Das ist dann schon sehr speziell. Aber wir leiten es dann halt ab und sagen dann, wir müssten uns mal mit dem Thema Bilderveröffentlichung und Fotoveröffentlichung und Datenschutz beschäftigen, was wir dann ja auch gemacht haben. Ne? So müssen wir halt ein bisschen Passportfoto machen.
Ja, ansonsten haben wir so ein bisschen, bin ich so ein bisschen Türsteher bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ich würde schon eigentlich primär Leute nehmen, die ich zumindest irgendwo mal gehört habe oder gesehen habe oder von denen ein Vortrag online ist, dass wir einigermaßen wissen, dass der auch eben hier da reinpasst und gut zu uns passt. Also ja. Wir würden, glaube ich, beide niemanden einladen, den wir überhaupt nicht kennen, von dem wir noch nie was gehört haben und von noch nie was gesehen haben.
Nee, ist auch schwierig. Es ist übrigens auch schon vorgekommen, dass wir bezahlte Auftritte angeboten bekommen haben. Das geht natürlich grundsätzlich nicht. Also falls das jemand hier in der PR-Agentur versucht, den irgendeinen Unternehmenssprecher bei uns unterzubringen, das ist, die Arbeit kann man sich sparen. Das werden wir nicht tun. Weil das Einzige, was wir halt machen, ist, das kennen ja unsere Stammhörerinnen und Hörer, ist eben, dass wir ab und zu auch mal Sponsorenhinweise in der Sendung haben. Ganz einfach, weil unser Verleger mit großem Recht sagt, ein bisschen muss ich das Ganze auch monetarisieren. Natürlich wird der Podcast auch angeboten zu monetarisieren. Und wenn dann eben jemand einen Spot schalten will, und dann wird das eben auch gemacht. So.
Ja. Gibt es eine Liste von Themen, die ihr jetzt in den nächsten Folgen behandelt? Was kommt denn?
Ah, das ist unser Wunderpunkt. Ist doch mal Pause.
Jetzt habe ich euch.
Ja, wir hatten eine ganz lange Liste, die haben wir jetzt auch zum großen Teil abgearbeitet. Ich sammle immer mal wieder Punkte, die mir auffallen und einfallen. Einer wäre zum Beispiel Datenschutz in Gerichtsverfahren, also wenn ich jetzt tatsächlich mal so ein Bußgeld vor Gericht bringe, was unfassbar komplex ist und auch viel mit Strafverteidigung noch zu tun hat, weil ich bin ja im Ordnungswidrigkeitenrecht und da hat der Staatsanwalt noch mitzusprechen und so, das ist sicherlich mal ganz interessant. Das werden wir sicherlich als Thema machen. Ansonsten haben wir eine Menge, haben wir noch eine Liste, also ich glaube, die Themen gehen uns nicht so schnell aus und wir sind natürlich jetzt auch so nach fast 2 Jahren, ja, fast so, ne?
Noch nicht ganz.
Fast 2 Jahren auch an dem Punkt, wo man Themen nochmal wieder mit einem anderen Gast und unter neuen Aspekten einfach nochmal neu ausrollen kann.
Können wir gleich mal ein Voting machen, weil was ich mich jetzt auch im Urlaub, ich lese ja trotzdem Twitter mit und was mir aufgefallen ist, dass es extrem viele neue Entwicklungen beim ganzen Thema Schadensersatz gibt. Da können wir, wer dieses Thema nochmal aufgegriffen sehen möchte bei uns, wir hatten das schon mal mit Tim Webitull hier im Podcast, der kann ja ein Thumbs up dafür schicken an auslegungssache@ct.de.
Man kann Thumbs up per E-Mail verschicken.
Eine Frage noch. Hattet ihr mal einen Fall, wo ihr am Tag vor der Aufzeichnung noch nicht wusstet, über was ihr morgen sprecht oder noch keinen Gast hattet?
Ein Gast ist tatsächlich mal krank geworden, kurzfristig. Montag, glaube ich, Mittwoch wäre Aufzeichnung gewesen. Da ist es uns aber gelungen. Also wir kennen ja einfach auch noch Leute, die man kurzfristig zu Shanghai und ihn dann auch mit ihm eine interessante Sendung zu machen. Und notfalls haben wir natürlich auch die Kollegen, auf die wir zurückgreifen können. Wir hatten ja auch häufiger mal heise Kollegen. Das wollen wir, glaube ich, auch in Zukunft wieder machen. Finde ich, sind auch ganz gute Podcasts geworden. Also von daher, nee, und die Themen werden schon auch in der Regel 14 Tage vorher festgelegt. Und wenn einigermaßen klar geht, haben wir auch 14 Tage vorher oder sogar 2 Monate vorher auch die Gäste schon.
Aber Jörg wird da immer nicht müde, dann irgendwie, irgendwann kriegt er dann immer einen Rappel und dann schickt er mir eine Liste. So, wir müssen jetzt mal die nächsten 3 Podcasts planen. Ich hätte da mal Vorschläge. Und dann muss ich dann immer gleich reagieren und bin dann eigentlich immer ganz in einem ganz anderen Thema gerade drin. Aber wenn er seinen Rappel kriegt und meint, wir müssen jetzt mal ein bisschen planen, dann zieht er es auch durch. Dann muss ich aber ziemlich schnell spuren irgendwie.
Ja, es ist dir bewusst, dass wir jetzt mal planen müssen, ne? Also.
Ja. Ich habe Urlaub.
Ja, und?
Sehr schön.
Wir werden in 14 Tagen ein schönes Thema haben.
Mir fällt dabei ein, in 14 Tagen habe ich auch Urlaub.
Oh.
Aber das müssen wir mal so klären.
Ich danke euch ganz herzlich.
Urlaub hält uns nicht auf, den Podcast zu machen, aber möglicherweise technische Gegebenheiten, weil ich in dem Haus, das ich gemietet habe, nicht weiß, wie die Verbindung ist. So, Entschuldige, das wollte ich noch ergänzen.
Genau, kannst ja ein Mikrofon mitnehmen im Zweifelsfall, ja. Wenn Holger das im Urlaub macht, dann kannst du das erst recht.
Wobei ich natürlich im Homeoffice bin, das ist ein bisschen einfacher. Also ich hätte letzte Woche unterwegs irgendwo in einem Hotel, glaube ich, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Ja.
Ich danke euch ganz herzlich für diese Einblicke. Habt ihr noch was auf der Seele, was ihr euren Hörerinnen und Hörern für die nächsten 44 Folgen mit auf den Weg geben wollt?
Treue. Unbedingte Treue. Ich möchte das. Was denn?
Ja. Nee,
alles. Ja, gut. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass wir so eine treue Hörerschaft haben. Wir sehen das ja auch und wir sehen das ja auch zum Beispiel an den Apple-Bewertungen, wo wir nicht so schlecht abschneiden, muss ich mal sagen. Das ist schon okay und wir haben auch sehr viele nicht nur Sternchenbewertungen, sondern auch wirklich dann tatsächlich kleine Kommentare. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich wünsche mir einfach wirklich, ich würde mir sehr noch mehr Feedback wünschen. Durchaus auch bitte sehr kritisches Feedback, was verbessert werden kann. Also übrigens, wo oft Feedback kommt, ist die Länge. Also, und da würde ich sagen, ist die Tendenz eher, dass den Leuten, so wie wir es halten, dass wir die Zielmarke für den gesamten Audio-Podcast eine Stunde pro Episode haben, die mir aber meistens reißen, dass den Leuten
so auch heute. Mehr,
so auch heute sehe ich auch gerade. obwohl wir wollten sie nicht reißen, aber es ist natürlich wieder gerissen, klar, wie immer.
Laber-Podcast halt.
Naja, also zumindest, dass wir da vielleicht ein bisschen kürzer werden und kompakter werden. Ich bin mir da noch unschlüssig, weil die Themen, die wir haben, halt auch oft, ich möchte nicht aufs Bußgeld der Woche verzichten, mir ist das sehr wichtig und ich habe das sehr lieb gewonnen. Das hat sich ja irgendwie auch so im Laufe der Zeit entwickelt, dass wir das zu so einer ganz festen Rubrik gemacht haben. Ich finde es aber gut und wichtig und das möchte ich beibehalten. Aber allein das kostet dann natürlich schon mal 10 Minuten, Viertelstunde und dann haben wir fürs Schwerpunktthema, das wir uns danach dann immer setzen, gar nicht mehr so viel Zeit. Meistens ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten und je nach Komplexität des Themas. Ehrlich gesagt, klar, es könnte kürzer gehen, aber dann würde vielleicht auch einiges verloren gehen. Ich weiß es nicht. Also bei manchen Themen geht's gar nicht. Bei manchen Themen könnten wir uns vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Vielleicht schaffen wir es dann doch. Oder wenn der Bedarf sehr groß ist, würde ich mir Feedback wünschen, dass in die Richtung, bleibt doch mal unter einer Stunde. Wenn das genügend Leute machen, so sagen wir mal 6.000, dann wäre ich bereit, runterzugehen.
Ja, wobei wir ja relativ pünktlich eigentlich immer 70 Minuten machen, so ungefähr. Ne? Und ich glaube, da wird es heute auch irgendwie drauf hinlaufen.
Sieht so aus, ja. Das ist witzig.
Ja, und das ist nicht geplant oder so. Also ich kann damit gut leben.
Gut.
Ich denke, bei der Gelegenheit, nochmal ganz kurz, ja. Möchte ich euch, dir, Johannes, aber nicht nur dir, sondern auch Michael, herzlich danken, dass ihr uns so unterstützt habt von Anfang an, dass ihr uns geholfen habt und dass ihr auch immer gerade bei der Audio-Nachbearbeitung, oft bei der Aufzeichnung.
Ja, alles gut. Ich versuche gerade Two Thumbs Up zu machen, aber irgendwie komme ich mit der Kameraperspektive von meinem MacBook nicht klar. So,
jetzt. Hast du das erkannt, Johannes?
Ich hab's nicht. Nein, absolut nicht.
Da geht Mailen einfacher, als das hier in der Kamera zu machen. Ja, zumindest von mir aus und ich glaube sicherlich auch von Jörg aus. Vielen Dank dafür. Das war super nett, dass ihr uns da immer so geholfen habt und hoffentlich auch weiterhelfen werdet. Auch wenn ihr so viel anhaken habt, das wissen wir ja. Deswegen wissen wir es ja auch besonders zu schätzen. Und es werden ja immer mehr Projekte parallel.
Das stimmt, es wird immer mehr. Allerdings sind die Audio-Podcasts in der Nachbearbeitung wirklich sehr schnell erledigt. Insofern ist das nicht so schlimm. Das ist schon okay. Und die Aufzeichnung macht auch Spaß.
Hast du denn noch einen Wunsch an uns? Ich meine, du musstest ja jetzt schon viele von diesen Podcasts auch dir anhören.
Boah, da hast du mich natürlich jetzt. Behaltet auf jeden Fall das Bußgeld der Woche dabei. Ich finde, das ist eine super, super gute Kategorie. Ich kann nur vermuten, das Gefühl hatte ich eben auch, als ihr sagtet, welches die meist abgerufenen Folgen sind, dass Themen, die weniger um, ich sage jetzt mal, Facebook und EU-weite Regelungen oder vielleicht auch so Datenaustausch mit den USA und sowas. Das ist alles immer sehr abstrakt und ist sehr weit weg von dem, was einen dann tatsächlich selber betrifft. Und je dichter das an das kommt, was einen eben, also auch mich, obwohl ich jetzt eben überhaupt nichts mit Datenschutz in meiner Profession zu tun habe oder in meinem täglichen Tun, außer das, was wir in unseren Datenschutzschulungen einmal pro Jahr so zu hören kriegen. Es hilft einfach, wenn man da Grundwissen hat und je näher das so an dem ist, was man eben täglich, was weiß ich, auch so Bildrecht oder sowas, ne, solche Geschichten. Das finde ich immer sind die Folgen, die mir ganz persönlich dann unheimlich viel Spaß machen zuzuhören, wo ich wirklich dann das Gefühl danach habe, das bringt mir danach was für meinen Alltag, für meinen beruflichen und für meinen privaten. Und die haben einen unheimlich hohen Nutzwert. Insofern gerne, also aus meiner Sicht, gerne viel von solchen Themen.
Da haben wir doch schon gleich ein Thema, Holger. Ich glaube, Bildrechte war die vierte Folge. Das können wir mal wieder neu machen. Da hat sich auch eine ganze Menge getan.
Klar, gerne.
Danke fürs Feedback, Joey, und danke fürs Moderieren.
Ja, sehr gerne.
Genau.
Das war mir eine Ehre.
Hat Spaß gemacht, bei dir zu Gast zu sein.
In eurem eigenen Podcast. Wieder gerne.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir haben es für diese Woche, für unsere Urlaubsfolge, oder nein, für diese zwei Wochen, Ausbildungstag ist ja zweiwöchig, für die Sommerpausen-Urlaubsfolge. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine Auslegungssache mit einem Gast oder einer mit einer Gästin in gewohnter Art und Weise.
Genau.
In diesem Sinne wünsche ich euch schöne zwei Wochen und dann hören wir uns wieder. Ciao.
Ciao, ciao.
Schützt eure Daten.